Wie Sie vielleicht wissen, in Tschechien hat das Jahr der großen historischen Achten begonnen. Gleich das erste Jubiläum fällt auf Anfang Januar. Vor 40 Jahren tagte nämlich das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Das Ergebnis? Der Sturz eines der letzten stalinistischen Führer im damaligen Ostblock, der Sturz von Parteichef Antonín Novotný. An seine Stelle trat der Reformer Alexander Dubček. Was danach über das Land wehte, waren die lauen Lüfte des Prager Frühlings. Einer der bereits Anfang der 60er mit reformorientierten kommunistischen Wirtschaftswissenschaftlern im Land zusammenarbeitete und ab 1968 auch in den dann entstehenden Kommissionen Reformen miterwarf, war Jiří Kosta. 1921 geboren, entschied sich Kosta nach der Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Warschauer Pakttruppen im August 68 dann zur Emigration. Er ließ sich in Deutschland nieder, obwohl er von den Nazis wegen seiner jüdischen Herkunft im Zweiten Weltkrieg ins KZ verschleppt worden war. In den 70er und 80er Jahren hatte Jiří Kosta eine Professur am Frankfurter Institut für Sozialforschung inne. Deljanza hat mit ihm über die Anfänge des Prager Frühlings und die Wahl Dubčeks zum Parteiführer gesprochen.
Herr Kosta, es sind 40 Jahre vergangen seit dem Beginn des Prager Frühlings. Anfang der 60er Jahre begann aber bereits eine Gruppe von Wirtschaftswissenschaftlern um Ottar Schick, zu der auch Sie gehörten, Reformen zu entwerfen. Lässt sich das als Vorspiel zum Prager Frühling bezeichnen? Und warum wurde überhaupt die Arbeit an den Reformplänen aufgenommen?
Na, die Parteiführung und die Staatsführung befand sich in einem Dilemma. Die Versorgung stockte, es gab ein Minuswachstum im Jahr 63, aber das Wichtige sind nicht die Zahlen, sondern wie die Menschen lebten. Alltagslebensmittel waren nicht zu haben. Die Fahrt in die Fabrik oder auf den Arbeitsplatz war ein Martyrium, denn die Infrastruktur funktionierte nicht, weder die Straßen noch die Schienen. Die Bestandteile, die man brauchte in der Produktion, um weiter zu produzieren, funktionierten nicht. Die Menschen waren sehr beunruhigt und die Arbeiter trauten sich natürlich auch zu murren. Und da hatte die Parteiführung Angst und suchte jemanden, der vielleicht ein Reformkonzept erarbeiten könnte, damit sie selber an der Macht bleiben. Das war das Problem. Und die Parteiführung sah sich zunächst gezwungen, uns das Wort zu geben und für die Parteiführung Konzepte zu erarbeiten.
Sie haben die Parteiführung erwähnt. Wie sah es bei denen aus? Gab es dann mehrere Richtungen? Und welche Bedeutung hat dann die Ernennung von Alexander Dubček im Januar 1968 zum Vorsitzenden?
Ja, das war natürlich auch ein Prozess. Also es gab schon in den 50er Jahren so eine stille Opposition der Mitglieder, auch einiger Funktionäre, vor allem nach diesem 20. Parteitag, als Chruschtschow Stalin kritisierte. Das war ja im Jahr 1956. Und der Prozess hat halt mit zunehmenden Schwierigkeiten, besonders im wirtschaftlichen Bereich, dann eben zugenommen. Das heißt, in der ersten Hälfte der 60er Jahre kann man schon von einem Reformflügel sprechen. Dann waren ja auch Wahlen. In das Zentralkomitee der KP wurden dann Menschen gewählt, die 5 Jahre früher nie hätten Mitglieder werden können. Also da gab es schon einen Konflikt, der dann sich eben zuspitzte und der, sagen wir, vom Symbol her die zwei Namen repräsentiert haben, nämlich Novotný und Dubček. Und der war eigentlich zweierlei Art. Und zwar das eine war, dass Dubček mehr innerparteiliche Demokratie forderte, während eben Novotný mit dem quasi Argument, die Partei ist dann nicht schlagfertig, ja, wenn man da zu viel diskutiert, an dem Alten festhalten wollte, an dieser Bürokratie, an dieser Befehlsform der Parteiführung. Das war der eine Punkt. Und der zweite war, dass Novotný sich entpuppte als tschechischer Nationalist und Dubček war Slowake. Und die Mehrheit auch der tschechischen Reformer gab Dubček recht, dass es so nicht geht, dass man den Slowaken auch ihre Eigenständigkeit innerhalb einer Föderation eben zubilligen muss. 1968 ist es dann zu dem direkten Konflikt gekommen an dieser Tagung, dieser historischen Tagung im Januar, wo dann der Nowotny abgewählt wurde und durch diesen Druck der Öffentlichkeit einstimmig der Dubček zum Parteiführer gewählt wurde. Und da wussten die Menschen im Lande, auch die nicht in der Partei waren, dass ein neuer Kurs beginnt.
Sie sprechen von dem neuen Kurs, der in dem Moment dann begann. Allerdings, dieser Reformkurs war ja eher ein offener Prozess. Das heißt, es gab unterschiedliche Vorstellungen. Können Sie kurz umreißen, welche Hauptrichtungen es gab?
Die wichtigsten Monate waren eigentlich die folgenden drei Monate. Also der Rest des Januars, Februar, März, ich erinnere mich genau. Da wurden Kommissionen gebildet von vor allem Intellektuellen innerhalb der Partei, wo ich eben auch mitmachte und wo man Konzepte und Entwürfe erarbeitete, die dann ihren Niederschlag fanden Ende März in dem sogenannten Aktionsprogramm der KPÇ. Und da ging es also im wirtschaftlichen Bereich schon damals um die Frage der Entscheidungsprozesse innerhalb der Wirtschaft. Das heißt, sollen Unternehmen relativ selbstständig entscheiden oder sind sie gebunden an dieses ganze Planungskorsett? Und allmählich ist auch in diesem Aktionsprogramm, das dann am 10. April verabschiedet wurde, eben dann auch durchgedrungen eine gewisse Freiheit der Presse, eine gewisse Freiheit der Kunst und auch der Lehre. Also das war alles noch sehr begrenzt, aber wie Sie auch angedeutet haben, es war ein Prozess und wir, die wir da beteiligt waren an diesen Reformvorschlägen, wussten damals, dass das nicht das letzte Wort sein konnte. Und was ganz wichtig war, ein allzu starkes Eingreifen der politischen Gremien, auch der parteipolitischen Gremien in die Wirtschaftsentscheidungen, ist schon in diesem Aktionsprogramm in Frage gestellt worden. Und das bedrohte die Monopolstellung der KPÇ, vor allem der Führung der KPÇ. Das ist ja in der Verfassung mit dieser eigenartigen Formulation festgesetzt worden, führende Rolle der Partei in allen Bereichen, also in der Wirtschaft, in der Kultur, im Gesundheitswesen etc. Und das ist hier zum ersten Mal durchbrochen worden.
Vielleicht können Sie noch sagen, welche Bedeutung Alexander Dubček in diesem ganzen Reformprozess
sehr
hatte?
Sehr positive Bedeutung. Ohne Dubček wäre das nicht möglich gewesen zu der Zeit. Sein großes Verdienst war, dass er zuhörte, dass er offen war, dass er nicht an irgendwelchen Dogmen hing, sondern dass er immer den Menschen, den einzelnen Menschen im Sinne hatte. Das hat ja dann mit dieser Parole des Sozialismus mit menschlichem Antlitz seinen Niederschlag gefunden. Heute sehen das viele von uns anders. Es muss nicht unbedingt Sozialismus heißen, aber sicher soll es vor allem die menschliche Freiheit, die Entwicklungsmöglichkeit eines jeden ermöglichen und auch sozial gerecht sein, das sicher auch. Und das war Dubčeks Verdienst. Er hatte diese Grundwerte, hatte er sozusagen im Blut. Das war so sein Instinkt, das war eine ungeheure menschlich großartige Gestalt, die für uns sehr viel bedeutete, auch wenn er selbst im Einzelnen die Konzepte nicht erarbeitet hatte.
Wie war eigentlich die Reaktion im Westen? Also vieles wurde darüber geschrieben, aber Sie haben das unmittelbar mitbekommen.
Also vor allem auch nach der Niederschlagung, allerdings muss ich sagen, war die Reaktion im Westen positiver sogar als im Osten, weil die Menschen im Ostblock, und ich rede jetzt nicht von den Führungen, sondern von der großen Mehrheit der Menschen, auch in anderen Ostblockländern, eben nicht zutrauten, dass in diesem System es Wege geben kann, wo man es ändern kann. Sie waren mutlos geworden nach all diesen Erfahrungen, Berlin 1953 und zwischendurch 56 Ungarn, Polen und dann Prager Frühling, alles ist niedergeschlagen worden. Ja? Und im Westen hat man auch noch zu der Zeit, wo ich reisen durfte und vortragen durfte, als tschechoslowakischer Bürger damals, das war zwischen etwa 64 und 68, bevor ich emigrierte, Und da habe ich immer ein tolles Echo gefunden, überall, wo ich auftrat. Und das betraf nicht nur meinen Vortrag, sondern das ganze Aufbegehren. Sicher haben das manche unterschiedlich bewertet. Von Konservativen war das eher so eine Hoffnung, man würde doch den Westen in jeder Hinsicht kopieren, während wieder, sagen wir, mehr linksorientierte Gruppen meinten, jetzt haben wir einen Weg gefunden, wo man ja diesen Sozialismus etwas menschlicher gestalten könnte. Aber überall sehr positiv. Das war mein Eindruck und der Eindruck auch aller meiner Freunde.
Gut, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen, Herr Costa.
Das war Till Janzer im Gespräch mit Jiří Costa, einer der wichtigsten Persönlichkeiten des